Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest oder mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und ich lade dich auch ganz herzlich dazu ein, auf meiner Webseite meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit Bettina Strübel. Bettina Strübel ist Kantorin und Chorleiterin eines interreligiösen Chors und sie ist künstlerische Leitung des Festivals Musica Sacra in Marktoberdorf. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie das Festival Musica Sacra Corona-tauglich gemacht hat. Ich habe mit ihr über die interreligiöse Arbeit gesprochen und auch, was sie jetzt mit ihren Chören plant während Corona. Hier also das Interview für dich mit Bettina Strübel.
Hallo liebe Bettina Strübel. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Ja, hallo Irene. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ganz großartig. Als erstes interessiert mich, was machst du eigentlich alles? Weil du machst ja sehr viel. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, also ich habe eigentlich, kann man sagen, so drei musikalische Bälle immer in der Hand. Im Hauptberuf bin ich evangelische Kantorin und habe in Offenbach eine Stelle und genau mit Chor, mit Kantorei, mit einer schönen Orgel, Offenbach bei Frankfurt. Und als Nebentätigkeit sozusagen freiberuflich leite ich hier in Frankfurt einen interreligiösen Chor. Den leite ich zusammen mit einem jüdischen Kantor und er ist im Grunde trialogisch aufgestellt. Also Christen, Juden und Muslime singen damit. Und als dritten Spielball ist sozusagen auch immer in der Luft das Festival Musica Sacra International. Da bin ich gemeinsam mit der Pfarrerin Verena Grüter die künstlerische Leitung. Und darüber werden wir ja sicherlich auch ganz viel sprechen, denn das hätte oder findet jetzt am Pfingsten statt. In anderer Form natürlich Corona-bedingt.
Ja, vielen Dank. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Genau, ich möchte auch als erstes auf dieses Festival eingehen, Festival Musica Sacra International. Was machst du da genau? Wie programmierst du dort?
Also das Festival wird getragen von einem Verein, Mod Festivals heißt der, und dieser Verein sitzt in Marktoberdorf im schönen Allgäu und gestaltet im jährlichen Wechsel organisiert und konzipiert zwei Festivals. Zum einen mal der internationale Kammerchor-Wettbewerb und eben Musica Sacra International. Die Festivals finden immer an Pfingsten statt, über 5 Tage, also von Freitag bis Dienstag, genau, im jährlichen Wechsel. Und beide Festivals haben je eine, also nein, sagen wir mal so, in Marktoberdorf ist ein das Festivalbüro, da gibt es 4 Leute, die da arbeiten, Geschäftsführung, eine Festivalmanagerin und Presse, jemand für Presse und so weiter. Und es gibt halt bei Musica Sacra 2 künstlerische Leiter. Das ist Verena Grüter, eine Pfarrerin, die jetzt in Nürnberg ist, und eben ich. Und dann gibt es auch noch einen Beirat, weil in dem Festival werden Chöre und Musikgruppen, Ensembles aus allen möglichen Religionen eingeladen. Und es wurde da ein Beirat eingerichtet, der sozusagen Kontakte in die Religion, in die Communities und auch das theologische Wissen, das religionswissenschaftliche Fachwissen, also wo wir uns einfach beraten können. Ja, so ist das strukturiert. Und dieses Jahr hätten wir uns eben alle an Pfingsten getroffen. Es werden da immer
neu. Ich frage noch mal ein bisschen was zu den Interreligiösen, weil mich das interessiert. Also ihr seid ja wirklich ganz offen, das sind ja quasi alle, sage ich, Religionen beteiligt. Ich habe mir auch ein Video von euch angeguckt, da habe ich derwische Tanzen sehen, da habe ich Inderinnen gesehen, da habe ich auch irgendwie ein, weiß ich, tibetischer Schamane war da, glaube ich, auch dabei. Also das, was ihr macht, das ist doch dann sehr außergewöhnlich. Gibt es sowas noch woanders auf der Welt? Und wenn du es weißt, und also verstehe ich das richtig? Es ist wirklich ganz offen, es geht über das Christliche, das Muslimische, das, weiß ich nicht, Jüdische hinaus?
Ja, natürlich. Also eigentlich ist es ein multireligiöses Festival. Das ist der bessere Begriff, weil interreligiös bedeutet ja immer, dass es auch gut, also dass man gemeinsam was macht. Gut, gemeinsam macht man das Festival, deswegen ist es auch interreligiös. Aber die Gruppen stehen auch, oder die Ensembles stehen zunächst mal auch für sich und sollen authentisch ihre Religion und ihre Religionsrichtung vertreten. Und es werden immer so 9 Ensembles eingeladen und die bilden dann halt verschiedene Religionen oder verschiedene Richtungen auch ab. Es gibt ja viel mehr Religionen als die 5 oder 6 Weltreligionen. Also wir haben nicht immer natürlich alles vertreten, aber einfach so ein ganz buntes, so einen bunten Strauß an verschiedenen Richtungen. Also dieses Jahr wäre ein christliches Ensemble gewesen, Ars Choralis, oder ist auch da, weil gleich sprechen wir ja, dass es doch auch viral sozusagen stattfindet. Es wäre zum Beispiel ein Ensemble Spinario, welches für Animismus, Schamanismus unter Leitung von Rupert Huber ist dabei. Dann gibt es tatsächlich einen interreligiösen Chor, also einen Chor, der in sich schon interreligiös zusammengesetzt ist, Pont Anima aus Sarajevo in Bosnien. Der wurde gegründet von einem Franziskanerpater 1996, um eben in der Stadt Sarajevo und auch im Land und auch in der Umgebung über die Musik, über das gemeinsame Singen, die Menschen wieder zusammen zu bringen, ins Gespräch zu bringen, die sich vorher miteinander im Kampf eben standen. Einen zweiten Chor, der in sich auch schon das Interreligiöse hat, ist ein serbischer Chor, Hashira. Das ist der Chor der jüdischen Gemeinde in Novi Sad, der aber auch interreligiös zusammengesetzt ist. Dann gibt es einen türkischen Chor, das finde ich auch ganz spannend, Resonanz aus Istanbul. Der hat auch beim letzten Kammerchorwettbewerb teilgenommen und ich war so beeindruckt davon, dass man verbindet mit orientalischer oder türkischer Musik, also so das, was ich auch zum Beispiel hier mit dem interreligiösen Chor in Frankfurt mache, das sind oft eher einstimmige Ilahis und so weiter. Und der Chorleiter Burak Erdem, der versucht da in Istanbul, also er gibt Aufträge an Komponisten, an türkische Komponisten, arrivierte, ambitionierte Chormusik zu schreiben für seinen Chor, aber eben mit diesem muslimischen Hintergrund immer wieder. Also da geht es dann auch um die Texte, dass eben nicht Luther vorkommt, sondern Yunus Emre zum Beispiel, also ein muslimischer Mystiker. Oder es geht auch um musikalische Sachen, dass experimentiert wird mit Vierteltönen oder mit der Makam-Musik. Das sind eigentlich nicht Vierteltöne in der Türkei, sondern eher Neunteltöne, muss man sagen. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Und das ist ein ganz toller, leistungsfähiger Chor.
Also das ist ja dann auch sehr, sehr völkerverbindend, was ihr macht, ne? Also, und die kommen da alle hin. Zum Teil werden die sich ja auch begegnen, gehe ich mal von aus. Und
ja, natürlich, genau. Also das Konzept des Festivals ist so, dass es am Freitag ein Eröffnungskonzert gibt, in dem alle Ensembles einen kurzen Auftritt haben. Und also vielleicht sage ich jetzt schon mal, wie das dann viral aussieht.
Genau,
also
wir sind in der Corona-Zeit und es wird auch viral. Aber ich finde auch dieses Konzept an sich, dieses Multi-Religiösen so so spannend. Und auch, ich meine, auch die Ensembles, die ihr dann einladet, die müssen ja quasi auch schon so denken, so offen, sonst würden sie ja vielleicht gar nicht kommen, oder?
Ja, auf jeden Fall müssen sie interessiert sein an so einem Austausch, weil es entsteht ja auch in den Konzerten und neben den Konzerten viel, viel, viel Begegnung. Allerdings kommt es da durchaus auch manchmal zu Konflikten, es ist aber gut, es geht ja auch nicht darum, alles in einen Topf zu werfen. Und gerade wenn auch Konflikte auftauchen, dann ist das auch, sind das immer so Momente, wo vieles auch klar wird und man eigentlich auch ein bisschen tiefer im Verständnis rutschen kann, sozusagen, was es auch wirklich bedeutet, unterschiedlich religiös zu sein. Und vor allen Dingen, wo Konflikte auch auftauchen, ist es auch immer ein Zeichen dafür, dass die Ensembles auch ihr Konzert auch wirklich als religiösen Akt verstehen. Sonst gäbe es ja die Konflikte nicht, sonst ist es ja eigentlich egal. Aber wenn zum Beispiel, es gab es mal, dass ein russisch-orthodoxer Chor Schwierigkeiten hatte, in einer Synagoge eine Kippa aufzuziehen, also die Männer, weil in der russisch-orthodoxen Kirche trägt man eben gerade beim Singen keine Kopfbedeckung und solche Sachen. Aber es zeigt eben auch, dass die Ensembles authentisch ihre Religion, ihre Religionsrichtung vertreten über die Musik. Und das ist uns auch wichtig.
Und das Publikum, das kommt von weiter weg, weil sie sagen, das ist so einmalig, das wollen wir erleben, oder die wollen eben auch in diese verschiedenen Religionen eintauchen?
Ja, das Publikum, also es gibt sozusagen ein Fanpublikum, welche man weiß, also am Pfingsten muss man nach Marktoberdorf fahren, da gibt es entweder den Kammerchor-Wettbewerb, was wirklich also ganz, ganz toll ist auch, oder eben Musica Sacra International. Es kommt von weiter weg, es kommt aber auch aus der Gegend, aus dem Allgäu. Also das so ganz genau weiß ich das nicht. Ich bin auch erst seit letztem Jahr in der künstlerischen Leitung.
Ja, sehr schön auch, das ist sowas.
Ich habe das schon erlebt.
Ja, das ist das auch in diesem... ich sag mal, so ein kleinen Örtchen in Bayern gibt. Genau, jetzt lass uns tatsächlich drüber sprechen, was macht ihr jetzt dieses Jahr? Wir sind ja in Corona, vieles ist nicht möglich. Gerade auch mit Chören ist es ja schwierig, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Wie sieht jetzt eure Lösung aus? Es wird hier etwas stattfinden zu Pfingsten.
Genau, es gibt eine Edition online von Musica Sacra International und die sieht folgendermaßen aus. Also ganz frisch seit gestern ist zunächst mal ein kurzer Film, der heißt About Musica Sacra online im Netz. Das wird dann auch, wirst du mitveröffentlichen, dass man sich das anschauen kann. Und dann wurden die Ensembles, die wir eingeladen hatten, gebeten, uns Aufnahmen zu schicken, möglichst Video, aber zum Teil sind es auch CDs aus ihrem Repertoire, was sie so machen. Und aus diesen Aufnahmen haben wir drei Konzerte zusammengeschnitten. Also so wäre es auch im Festival gewesen, dass von Samstag, Sonntag, Montag in verschiedenen Orten im Allgäu Konzerte stattgefunden hätten, in denen jeweils immer drei Ensembles aufgetreten wären. Dann gab es Ende April einen Drehtermine im Allgäu, wo wir dann auch Einführungen, das ist auch Bestandteil der realen Konzerte, aber auch jetzt der viralen Konzerte, wo wir ein bisschen erläutern, denn manchmal, es ist nicht alles selbsterklärend. Das ist dann vielleicht schön, aber es ist uns auch wichtig, dass man ein bisschen weiß, was man da hört oder wie das einzuordnen ist oder eine Hilfe zum Hören gibt oder wie auch immer. Also diese Einführungen haben wir gedreht. Die drei Konzerte, die viral jetzt online gehen, die haben wir an drei Orten platziert, nämlich einer Kirche, wo auch immer, also wo auch Konzerte stattgefunden hätten, in Kaufbeuren, in der Moschee, in Marktoberdorf, da hätte auch ein Konzert stattgefunden, und in der ehemaligen Synagoge in Fellheim. Das ist dann ein bisschen weiter weg, aber eben auch noch im Allgäu. Und das ist also heute das eins, also es ist heute ein Lehr- und Kulturzentrum und die einzige erhaltene Synagoge im Allgäu. Und also da sagen wir auch ein bisschen was zu den Orten. Und eben jede Gruppe oder das Programm jeder Gruppe wird ein bisschen erläutert, eingeführt und dann kommen 20 Minuten Musik und dann kommt das nächste. Also so ähnlich wäre oder ist es auch, wenn wir Festival haben. Ich hatte es schon gesagt, am Freitag, also vor Pfingsten zu Beginn, da gibt es ein Eröffnungskonzert, wo jedes Ensemble sich kurz vorstellt. Das findet normalerweise auch in der Musikakademie in Marktoberdorf statt, in einem Saal dort. Da werden dann auch Gäste eingeladen, Gasteltern eingeladen, denn es reißen so viele Musiker und Künstler an, dass sie gar nicht alle in der Musikakademie untergebracht werden können. Und so ist das Festival unter anderem auch gut und schön in der Region vernetzt, weil dann immer Gasteltern gesucht werden und so viele persönliche Kontakte auch entstehen zwischen den Allgäuern und irgendwelchen Sängern von einem afrikanischen Chor oder wie auch immer. Und dann ist es so, dass das findet also abends statt und an den drei Festivaltagen, also Freitag, nee, Samstag, Sonntag, Montag, finden morgens Ateliers statt. Das ist also für die Festivalbesucher eine Möglichkeit, ein bisschen mehr zu erfahren, vielleicht auch mal selber was auszuprobieren, Fragen stellen zu können und auch, dass die Ensembleleiter oder die Ensemble, je nachdem, ein bisschen einführen, was...
Also gibt es dann so Live-Zoom-Calls oder so Webinare oder wie stelle ich mir das vor?
Also jetzt haben wir es so gemacht, dass wir 6 von den 9 Ateliers, also sind 9 Ensembles, da haben wir gebeten, dass die Ensembleleiter uns was schicken. Einfach, die haben sich aufgenommen und das ist, also ich finde das ganz toll. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und 3 dieser Ateliers, die haben wir in Interviewform geführt. Das haben wir auch Ende April gemacht, also per Zoom oder ich glaube, es war Skype. Zum Beispiel mit dem Pater, der den Chor Pont Anima gegründet hat, wurde ein Interview geführt. Ich habe ein Interview geführt mit Maria Jonas, wo sie dann auch ein bisschen erklärt hat. Und der Nikola David, der für den der serbischen Chor steht aus Novi Sad. Er kommt aus Novi Sad und ist Kantor der liberalen Gemeinde, jüdischen Gemeinde in München. Der war tatsächlich vor Ort da, weil der hat es nicht so weit. Und da haben wir das Atelier in Gesprächsform geführt.
Und das wird dann jeden Tag so freigeschaltet und danach bleibt es aber im Netz.
Genau. Es werden jeden Tag 3 Ateliers, und zwar die 3 Ateliers von den Ensembles, die dann am Abend, also die in dem Konzert des Tages auch dann auftreten, die werden freigeschaltet, ja. Und ein weiteres Element ist der Festivalchor. Und auch da gibt es jetzt eine virale Form. Also wir hatten engagiert den Gary Graden. Das ist ein ganz renommierter und toller Chorleiter aus Stockholm. Corona-bedingt wagen wir das Experiment, einen virtuellen Festivalchor zusammenzustellen. Das sieht so aus, dass Gary in Stock, oder wir haben 2 Stücke rausgesucht. Einen, die dürfen natürlich jetzt nicht so schwer sein, wenn die Leute das einzeln singen sollen und das zusammengeschnitten wird. Einen sehr schönen Choral for the healing of the nations, also wahnsinnig passend jetzt auch zu dieser Zeit. Das hat Gary mit seinem Team in Stockholm, welches der Organist der Kathedrale und ein Schlagzeuger ist so ein bisschen bearbeitet wie so ein Bachscher Choral mit Ritornell, also wohl mir, dass ich Jesum habe. Man hört immer Orgel dazwischen und Schlagzeug und dann kommen diese Choralverse. Und dann auch noch Ubi Caritas, bisschen angelehnt an Durifle. Und er hat da ein Video gedreht und ein Erklärvideo und so weiter. Und das wurde dann hinausgestreut in die Welt. Und wirklich kann man sagen in die Welt, weil natürlich durch den Zwilling des anderen Festivals gibt es Kontakte zu Chören in der ganzen Welt. Und ich habe also gestern jetzt nachgefragt, das ist jetzt, also der Einsendeschluss war schon, aber es hatten sich dann 200 Leute dafür angemeldet und letztendlich muss man dann natürlich auch das Video aufnehmen und schicken und so. Ich habe selber auch gemacht, das ist also gar nicht so ohne, da muss man ein bisschen gucken. 73 Videos wurden eingeschickt. Also das heißt, aus 73 Spuren wird sich dann dieser Festivalchor zusammensetzen. Und das ist eigentlich, also das ist toll, weil im Festivalchor sonst singen, ich weiß nicht, so 40 vielleicht kommen, die dann auch sagen, wir wollen aktiv teilnehmen. Und jetzt sind es also fast doppelt so viele. Und durch die virale Form haben wir natürlich, oder haben jetzt Chorsänger und Sängerinnen aus der ganzen Welt die Chance, an dem Festivalchor teilzunehmen. Das wäre natürlich nicht möglich. Beziehungsweise Chorsänger aus Chören, die jetzt letztes Jahr am Wettbewerb teilgenommen haben und so, sind dadurch jetzt auch nochmal ganz anders mit dem Festival Musica Sacra International verbunden. Also das ist ganz sicherlich eine Chance der viralen Form. Natürlich ist es auch problematisch. Also ich würde sagen, es ist ambivalent. Also der direkte Kontakt kann durch nichts ersetzt werden. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn in jedem Konzert drei Ensembles dann auftreten, da gibt es ganz viel Begegnung zwischendurch, mittendrin oder danach, nach den Konzerten trifft man sich dann auch immer in der Musikakademie und manchmal geht das Musizieren dann einfach weiter. Das werden wir dieses Jahr so natürlich nicht haben. Aber ja, dafür haben wir irgendwie nochmal eine andere Reichweite. Und ja, als Negativum vielleicht natürlich auch oder als Gefahr oder ja, als Nachteil auch der viralen Form ist, da spricht der Robert Huber in seinem Atelier zum Beispiel drüber, ist dieses die Verfügbarkeit der Dinge, die ja im Grunde auch problematisch ist. Also die authentische Performance, die nur einmal stattfindet und in Resonanz ist mit der, also im Grunde mit jedem, der da in der Kirche oder in der Moschee oder wo auch immer ist und mit der Stimmung, mit ganz vielem, was es nur im Jetzt gibt, das haben wir natürlich in dieser viralen Form auch nicht. Und also das Video, also das Ateliervideo von Robert Huber besteht im Grunde darin, dass er erklärt und das auch, finde ich, sehr gut begründet, dass das nicht geht, also dass er von seinem Ensemble kein Video schicken kann, weil das unverfügbar ist und in dieser Videoform das Authentische nicht wirklich möglich ist.
So. Ja, das ist sehr interessant, dass du so das breite Spektrum aufziehst, ne, was diese Möglichkeit jetzt mit uns macht. Also ich bin ja selber auch leidenschaftliche Konzertgängerin und ich habe mir jetzt selber bisher eigentlich nichts groß Gestreamtes angeschaut, weil es für mich auch nicht so wirklich attraktiv ist, aber vielleicht muss ich mich da auch umdenken. Ich werde bei euch sicher mal reinschauen. Und ich habe aber im Juni auch ein paar Streaming-Formate, wo ich selber mitwirke und bin natürlich gespannt, was das dann mit mir macht. Aber ich sehe auch die Chance, wir packen ja auch alles dann in die Shownotes, die Links, dass natürlich das euch, ja, wie du sagst, die Reichweite vielleicht sichtbarer macht. Dann werden sie euch in den nächsten Jahren in Markt Oberdorf alles einrennen, weil sie alle kommen wollen. Also ich finde es auf jeden Fall ein super, super Festival. Genau, du hast ja auch schon den interreligiösen Chor erwähnt, den du ja auch leitest.
Das Aber darf ich vielleicht noch ergänzen?
Ja.
Aber das bin ich vollständig. Also das Video mit diesem Festivalchor, das wird dann am letzten Tag, also am Dienstag, wird das online gehen. Da kann man das dann sehen. Und außerdem gibt es auch noch, ich weiß gar nicht genau, wann das online geht, also der Bayerische Rundfunk hat dann auch noch eine Diskussion, ein Podium, Podiumsdiskussion veranstaltet. Da ging es um das Thema, inwieweit wirkt sich dieses Festival mit dem, ich sag mal, interreligiösen Chorrepertoire, es sind nicht nur Chöre, aber schon auch viele Chöre, auch auf die auf das Repertoire deutscher, christlicher oder hier der hiesigen Chöre aus. Das ist auch ganz spannend. Da hat Hans Jaskulski, der Vorsitzende dieses Verein, dieses Trägervereins Mod Festivals ist, der war da dabei. Und ein Herr Zepnik vom Bayerisch-Schwäbischen Chorverband oder Chorverband Bayerisch-Schwaben, so heißt das richtig. Genau. Und Herr Möller-Arnsberg, also vom Bayerischen Rundfunk, der hat das moderiert.
Also lauter spannende Sendungen rund ums Festival oder das Festival selbst. Also sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Genau, jetzt lass uns doch noch über den interreligiösen Chor sprechen. Was macht ihr da und wie handelt ihr das? Weil wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, mich interessiert es ja persönlich auch sehr. Ich habe auch schon an so Projekten teilgenommen und eine gute Freundin von mir, die Christina C. Messner aus Köln, eine Komponistin, die hat auch ein interreligiöses Requiem, was wir beim Acht-Brücken-Festival in Köln aufführen durften. Da war das eher so ein, ja, ich sage, neutraler Raum. Es war keine Kirche oder irgendwie ein religiöser Raum. Und das sollte eigentlich dieses Jahr wieder stattfinden, ist aber im Zuge von Corona auch erstmal ausgefallen. Vielleicht gibt es im Herbst eine Aufführung. Und die hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, auch Räume zu bekommen, obwohl ja alle so offen sind oder offen tun, aber irgendwie war es dann doch schwierig. Und deswegen interessiert mich das sehr, wie ihr das macht oder was dann diese Lösungen sind, weil sie hat eben auch verschiedene Weltreligionen da reingepackt in dieses sehr schöne Requiem.
Mhm. Die Frage der Räume, ja, das ist, das kann ich auch nochmal fürs Festival, da ist es auch eine sehr wichtige Frage. Ich fange mal an mit dem Festival. Da sind wir an verschiedenen Orten, ich hatte es schon gesagt, und es gibt tatsächlich Probleme, weil in den katholischen Kirchen der Diözese Augsburg nur christliche bzw. jüdische Ensembles auftreten dürfen. Da gab es ein Papier. Und ich glaube, es ist nicht in allen katholischen, aber in den meisten. Also wenn eine Gemeinde sich anders entscheidet, muss sie da ein bisschen auch in Konfrontation in gewisser Weise geben. Also dahinter stecken verschiedene Auffassungen, ob die Kirche ein Domus Dei ist, ein Haus Gottes, das heißt was Heiliges. Und wenn da was anderes hinkommt, also so wie das Allerheiligste im Tempel, da durfte auch nur der Hohepriester einmal im Jahr hin. Oder ob die Kirche ein Domus Ecclesiae, ein Haus der Kirche ist und der Menschen, die in Beziehung zu Gott treten. Und eigentlich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kann man sagen, also da hat sich das geändert. Also seitdem ist die Vorstellung der Kirche als Domus Dei überholt, aber dann irgendwie halt eben doch noch nicht so ganz. Auf jeden Fall gibt es natürlich eine Spannung, wenn Derwische vorne am Altar auftreten. In den evangelischen Kirchen ist das auch ähnlich. Also da gibt es zum Teil auch Probleme. Aber es gibt auch Kirchen, also zum Beispiel die Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren, wo auch immer das Abschlusskonzert, wo wieder alle Ensembles auftreten, stattfindet. Also da hat sich der Kirchenvorstand ganz intensiv damit auseinandergesetzt und sie haben gesagt, wir wollen ein Gastraum sein für auch andere Religionen. Und deswegen können dort alle Ensembles auftreten. Wir wollen ein Gastraum sein, weil letztendlich ist unser Raum, also haben wir den Gastraum von Gott geschenkt bekommen. Also Gott geht in Beziehung zu den Menschen und gibt Räume und wir öffnen sie dann auch wiederum für andere Menschen. Also so ganz grob mal erklärt. Also das ist da ein bisschen immer die Suche und die Frage, geht es oder geht es nicht, in dass ein indisches, hinduistisches Ensemble in der Kirche auftritt. Also es ist immer, es muss immer ausgehandelt werden und vor Ort geschaut werden. Im interreligiösen Chor in Frankfurt ist die Situation ein bisschen eine andere. Also ich habe es ja schon gesagt, ich leite den Chor zusammen mit einem jüdischen Chassan, dem Daniel Kempin. Und uns ist sehr wichtig, dass wir für diese interreligiöse Begegnung dass die in einem Raum stattfindet, der auch religiös frei ist. Und in Frankfurt können wir das machen oder religiös ungebunden ist. Wir machen eigentlich unsere Konzerte immer im Wechsel in dem großen Saal, wo hier die Kirchenverwaltung sitzt, also keine Kirche. Und in dem Festsaal der jüdischen Gemeinde hier im Westend in Frankfurt. Das ist wunderbar. Und Daniel und die jüdischen Sänger und Sängerinnen müssen nicht unter einem Kruzifix singen, was einfach auch schwierig ist. Wenn wir Einladungen woanders hin haben, wo das nicht anders geht als in der Kirche, weil sonst kein genügend großer Raum zur Verfügung steht, dann sprechen wir darüber und schauen, wie wir es machen. Ob wir den Chor vielleicht mal anders platzieren. Also es geht so, und eben nicht unter dem Kruzifix und so weiter. Das müssen wir dann von Fall zu Fall aushandeln. Also und so haben wir auch schon in Kirchen gesungen. Aber so für unsere regelmäßigen Konzerte versuchen wir das zu vermeiden.
Ja, sehr spannend. Jetzt interessiert mich noch, wir sind ja in Corona und zumindest in NRW gibt es seit gestern sogar ein paar Verordnungen oder Empfehlungen für Chorproben. Ich habe gehört, in Hessen ist auch was passiert. Hast du da schon mal reingeschaut und wie gehst du damit um oder hast du Hoffnung, dass du auch demnächst mal wieder mit deinen Chören proben kannst?
Ja, gestern flatterte das sozusagen ins Haus per E-Mail und ich habe dann irgendwie nachts noch da mir das einmal durchgelesen. Also ich fühle mich jetzt in so einer Art Schwebezustand. Ich hatte tatsächlich jetzt auch in Offenbach mit meiner Kantorei vorgestern eine Vorstandssitzung, die sind als Verein auch organisiert, wo wir überlegt haben, wie machen wir das? Also ich schreibe im Moment wöchentlich einen Chorbrief und eigentlich wollten wir den Messias aufführen in drei Teilen, jeweils immer noch mit anderen Sachen dabei. Da wäre das Konzert Ende September gewesen. Und ich hatte ihnen dann immer Noten geschickt, beziehungsweise gesagt, was sie sich anschauen sollen und dann auch ein Scan gemacht mit meinen Eintragungen. Wir wollen die neu erschienene deutsche Herder-Fassung machen und da habe ich zum Teil noch ein bisschen Sachen auch geändert in der Ausgabe. Genau, und habe sie gebeten, das sich anzuschauen und vielleicht noch einen Link zu irgendeinem Stimmbildungsgeschichte dazu getan. Keine Ahnung, ob sie das gemacht haben oder nicht. Da ist jetzt halt irgendwie kein Kontakt. Also wir hatten dann überlegt, dass wir, wenn es denn erlaubt ist, und vor zwei Tagen war das noch nicht erlaubt, weil uns die Gemeindehäuser komplett geschlossen waren, wir dann im Juni vielleicht in kleinen Gruppen, so mit fünf, dafür kürzer, dann würde ich während der Probenzeit drei Gruppen unterbringen, so eine Art Stimmbildung und einfach singen machen, aber nicht wirklich richtig proben, das geht nicht und eben auch nur sehr kleine Gruppen. Jetzt gestern kam das, dass wieder Gruppen bis zu 15 Leuten in Gemeindehäusern hier im Gebiet der EKHN, Evangelische Kirche Hessen und Nassau, sich treffen dürfen. Singen glaube ich gar nicht, also singen geht es um den Abstand von 6 Metern. Da muss man jetzt mal gucken, wie geht das weiter. Also vielleicht bleibt es einfach dabei, dass wir uns in diesen kleinen Gruppen, dann sind es immerhin 15 an einem Abend, die man trifft und das kann sich ja so ein bisschen abwechseln, dass man sich in diesen kleinen Gruppen trifft und einfach ein bisschen singt. Also jetzt nicht direkt an was probt, beziehungsweise ab nächsten Sonntag finden hier auch wieder Gottesdienste statt. Und die Gemeinde darf auch nicht singen, aber ich möchte also entweder Sänger, Sängerinnen da engagieren, dass sie auch wieder was zu tun haben, oder aber auch ein paar Chorleute fragen. Also bis zu 5 dürfen gemeinsam singen, auch wieder mit diesem Sicherheitsabstand von 6 Metern. Also, dass wir da immer so ein kleines Ensemble zusammenstellen, die dann einfach die Choräle singen. Das kann dann da auch geprobt werden. So, auf lange Sicht habe ich, und das gilt jetzt auch für den interreligiösen Chor, bin ich so am Überlegen, also mit den Sachen, die dann im September, November sind, ob man vielleicht einen Plan, also bin ich am Überlegen, wie der Plan B aussehen könnte, wenn der Chor nicht singen darf. Und da finde ich eigentlich oder fände ich sehr spannend, wenn der Chor spricht. Also vielleicht geht Sprechen oder das einzelne Sprechen. Das habe ich jetzt noch nicht ausgearbeitet. Es ist, also ich finde es jetzt auch gerade ein bisschen schwierig. Man ist so in der Schwebe. Es kann sein, dass man ja dann vielleicht auch wieder singen kann, weil ich finde, was da gestern kam, das ist jetzt auf einmal eine sehr schwerwiegende Öffnung. Und wenn das so weitergeht, dann kann man ja vielleicht doch auch wieder singen. Aber wenn man also nur sprechen kann, da hatte ich also zum Beispiel dann für die Kantorei überlegt, nicht den Messias von Händel zu machen, sondern es gibt einen Messias von Telemann, also beziehungsweise 2 Kantaten, dem der Klopstocksche Messias zugrunde legt. Und dass der Chor dann vielleicht einfach ein paar von diesen Versen, die sind in Hexametern und waren auch ganz wichtig für die deutsche Dichtkunst, für Hölderlin, für Goethe, dass der Chor daraus irgendwie rezitiert. Also so mal schauen. Wobei ein Problem natürlich auch ist, also im Moment dürfen in meine Kirche, die normalerweise 300 Leute, fast 30 Leute. Ein Problem ist natürlich, ob es überhaupt machbar ist, wenn da nur 30 Leute rein dürfen. Also da schwirren jetzt mir so ein paar Ideen im Kopf herum. Also im interreligiösen Chor ist es ähnlich. Also wir haben ja immer einen Psalm, wo wir dann jüdische, christliche, muslimische Vertonungen, die irgendwie auch gut zu den Psalmen passen, aufführen, beziehungsweise muslimisch ist dann meistens eine Auftragskomposition. Und das Konzert wäre im November, weiß man jetzt auch noch gar nicht. Aber auch da ist die Idee, dass der Chor, also dass der Chor vielleicht spricht oder dass der Chor vielleicht schriftstellerisch tätig wird und kurze Meditation zu dem Psalm oder so spricht und sich das dann abwechselt mit Darbietungen, die von Solisten gesungen werden. Also das wäre da der Plan B. Man muss halt bei allem dann schauen, ob wenn das Publikum irgendwie nur ein Zehntel Publikum kommen darf, ob das dann irgendwie noch wirtschaftlich auch geht. Auch die Idee, dass man das Programm runter schrumpft auf eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten und dann 2-mal hintereinander macht, so, also in diese Richtung gehen jetzt gerade meine Überlegungen. Und ich muss sagen, es gab gestern auch noch eine Sitzung hier seitens der Kirche. Und das fand ich doch ganz toll, dass wir kriegen ja auch immer Gelder, Unterstützung. Und da hieß es, wenn es dann anders ist oder wenn ihr Ausfallhonorare zahlt oder wenn ihr was ganz anderes macht, das ist in Ordnung. Also wir bleiben bei unseren Zusagen, auch wenn die Projekte, so wie wir sie jetzt erstmal beantragt haben, gar nicht stattfinden können. Also da hatte ich so das Gefühl, das gibt uns auch ein bisschen Freiraum, dass wir jetzt auch mal überlegen können.
Das ist positiv. Ja, du fährst auf Sicht, wie wir alle. Kreativität und Flexibilität. Wir sind jetzt bei der letzten Frage angekommen. Mich interessiert noch, wie es dir gerade persönlich geht und was du so machst, wenn du nicht gerade Festivals und planst oder über Chorproben nachdenkst.
Also persönlich geht es mir sehr gut. Ich bin auch ganz stolz, dass ich heute schon joggen war. Also das heißt, man muss, ja, normalerweise fahre ich immer mit dem Fahrrad nach Offenbach und bewege mich irgendwie ganz viel. Und das fällt ja jetzt weg oder viel jetzt weg. Jetzt kommt es so langsam wieder. Aber also ich glaube, es ist ganz wichtig. Also es ist alles ein bisschen ruhiger einerseits oder war. Ich habe so das Gefühl, das ändert sich jetzt. Das tut sehr gut. Man muss sehr gut auch auf sich selber aber aufpassen, dass man, ja, also ich erlebe es von mir auch und von vielen anderen, dass man sich auch so ein bisschen zurückgezogen hat. Und ich habe jetzt neulich auch jemanden besucht, da bin ich auch dann wieder mit dem Zug gefahren und da habe ich doch auch überlegt, kann ich das jetzt oder ist es irgendwie dann doch ein Risiko und so. Und habe gemerkt, also zu dem Öffentlichen wieder so versuchen, in die Normalität zu kommen, muss man das für sich selber auch doch sehr gut schauen und sich auch wie ermuntern, jetzt mal wieder nach außen zu gehen oder mal zu verreisen. So auch, ich bin durch eine Vorerkrankung auch, gehöre ich zu dem Risikopersonenkreis. Also so dieses Umgehen mit der Angst, aber auch mit dem Wunsch, wieder in das Leben zurückzukommen und auch mal was anderes zu sehen und andere Menschen zu treffen. Das ist gar nicht so leicht, so in der Balance zu halten. Und es ist wichtig, dass wir da sehr aufmerksam auch mit uns sind. Aber so geht es mir persönlich gut. Wenn ich mir natürlich die Zeitungen anschaue und die Nachrichten ansehe, da wird mir schon Angst und Bang. Und also da bin ich einfach in großer Sorge, wie sich die Welt dadurch verändern wird oder auch was mit Freunden ist, die woanders leben oder zum Festival wäre ein Chor gekommen aus Nairobi. Wie geht's eigentlich denen? Wie erleben die das im Moment gerade? Also ich hoffe, dass wir, das muss ich unbedingt noch sagen, also dass wir da auch dann was mitbekommen. Es soll nämlich bei dem Festival jeweils immer um 20 Uhr abends Watchpartys sozusagen geben auf Facebook. Also da kann man dann den Film gemeinsam anschauen und über die Chatfunktion Kommentare schreiben und so weiter. Und ich habe mir das auch also vorgenommen, da auch, obwohl ich gar nicht so ein Facebook-Mensch bin, das auch zu machen, so dass man, also die Ensembles, die da dann auftreten sozusagen, dass man mit denen in Kontakt kommen kann. Das finde ich ganz ganz schön und auch sehr, sehr wichtig. Genau, also das erfüllt mich mit Sorge natürlich, aber so geht es allen und
mal schauen. Also ich danke dir auf jeden Fall für das spannende Interview, also ganz viele Themen, die zumindest mich total interessieren. Ich hoffe, meine Hörer auch und ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit für mich genommen hast.
Ja, danke, dass wir das machen konnten. Schön.